Gesund gefragt geht heute mal zum Zahnarzt, denn hin und wieder quartieren wir uns ja mal aus unserem heimlichen Podcast-Studio, Alex, und haben uns gedacht, das Thema Zahngesundheit ist ein Thema, was ja sehr facettenreich ist, denn Ernährung, Fitness, da spielt so viel mit rein, was, glaube ich, die wenigsten Menschen wissen.
Ja, und ich glaube, gerade das Thema Zahngesundheit, also sind wir mal ganz ehrlich, wir sind das einzige Säugetier, vielleicht neben dem Dentagatbiber oder so, der regelmäßig auch wirklich zum Zahnarzt muss. Und wir haben ja super viele Probleme damit. Machen wir uns nichts vor. Wir werden wesentlich älter im Laufe der Zeit und die Zähne haben immer mehr ein größeres Problem oder einen größeren Stellenwert in unserem Leben. Deshalb super wichtiges Thema heute.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesund gefragt. Ich habe schon gesagt, wir gehen heute mal zum Zahnarzt, besser gesagt zu den Zahnärzten. Wir sind in Neuss im schönen Rheinland bei Die Zähne, die Zahnärzte Neuss, bei John Jennison und Tim Graf. Ihr seid die Geschäftsführer hier. Und als wir eben durch die Tür gelaufen sind bei euch, das sah erstmal nicht so aus wie der klassische Zahnarzt, den man vielleicht noch von früher kennt. Es ist sehr stylisch, fast wie so eine Hotellobby. Ist da ein bisschen Konzept bei euch, oder?
Also wir versuchen es ein bisschen anders zu machen. Bei uns wirst du im Stehen begrüßt. Ich möchte keine Anmeldekraft, die hinterm Bildschirm hockt, der nicht ordentlich Hallo sagt. Und ich mag, oder wir mögen so ein bisschen wegkommen aus diesem klassischen Zahnarztpraxis, wegkommen vom Geruch. Ja, jeder kennt diesen klassischen Zahnarztgeruch. Der existiert hier nicht, weil wir einfach viele Materialien verändert haben. Und dieses Feeling, zum Zahnarzt zu gehen und sich wohlzufühlen, das ist halt bei uns schon absolut Konzept, ja.
Wir haben uns gedacht, dass wir mal so ein bisschen die Mythen abklopfen. Es gibt gerade in der Zahngesundheit viele Mythen. John, ein Satz, glaube ich, oder ein Mythos ist, nach dem Essen direkt die Zähne zu putzen. Ist das gut oder kann das weg?
Interessanter Mythos. Das kann weg. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist direkt nach dem Essen deine Zähne zu putzen, weil du durch deine Säure- und Basenverhältnisse deinen Zahnschmelz total überstrapazierst. Das heißt, wenn du dann noch mit einer Kraft auf den Zahnschmelz draufgehst, wo gerade sowieso deine gesamte Mundflora in so einen sauren Bereich gerutscht ist, dann hobelst du dir wirklich deinen gesamten Zahnschmelz vom Zahn. Und ich habe eine Patientin gehabt, deswegen ist es ein interessanter Fall gewesen, kam schon zu mir, ich kannte die Frau also schon, und dann kam sie eines Tages zu mir und hat zu mir gesagt, ich hätte nach der professionellen Zahnreinigung, also wir haben eine professionelle Zahnreinigung bei ihr angeboten, und seitdem hätte sie ja totale Probleme mit den Zähnen. Dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gefragt, was haben sie denn? Ja, Kälte, Wärmeempfindung und jetzt tut es auch manchmal schon weh bei Zucker und so weiter und bei Säure. Dann habe ich mir die Zähne angeguckt, die Zähne sahen nicht mehr so aus wie früher. Die hatten wirklich, vor allen Dingen, wenn man von außen auf die Zähne drauf guckt, also an diesen Faszialflächen, wie es heißt, die waren komplett nicht mehr mit Zahnschmelz besetzt. Und da habe ich gefragt, haben Sie irgendetwas an Ihren Lebensgewohnheiten verändert? Und dann hat die Tochter erstmal abgeschritten, nein, meine Mutter hat nichts verändert. Sie hat selber gesagt, nein, ich habe nichts verändert. Und was kam dann raus? Da haben Sie nochmal nachgedacht, als ich gesagt habe, weil es ist ja immer so ein Thema, Vertrauen aufbauen. Und man musste als Arzt manchmal auch ein bisschen standhaft bleiben. Und habe gesagt, ja, an dem, was wir getan haben, kann es nicht liegen. Was haben Sie verändert in Ihrem Leben? Sie haben definitiv was verändert. Und dann kam raus, dass sie jedes Mal morgens beim Frühstücken jetzt eine Zitrone konsumiert. Also das heißt, sie hat sie getrunken. Ist ja nicht schlecht, ja, kann man auch ein bisschen verdünnen mit Wasser. Ist also sicherlich für die allgemeinmedizinische Gesundheit super. Aber danach rennt sie halt ins Bad und putzt sich die Zähne. Und hat sich wirklich durch diese Säuren, die im Mundraum entstehen, die gesamten Schmelzflächen weggeputzt. Und das ist ein grundsätzliches Thema. Das heißt, man sollte mindestens 20 bis 30 Minuten danach die Mundflora wieder in ein ausgeglichenes Milieu kommen lassen. Und da geht es, wie gesagt, um diese Säure-Base-Verhältnisse. Oder man trinkt auch viel Wasser und danach kann man dann gerne die Zähne putzen, aber nicht in diesem kritischen zeitlichen Rahmen von einer halben Stunde.
Das ist natürlich krass. Und da sind wir natürlich beim Thema Lebensmittel, Alex. Du als Ernährungswissenschaftler hast ja so ziemlich alles unter die Lupe genommen, nicht nur in deinem Studium, sondern jetzt natürlich. Ich lerne ja immer von dir. Zitrone ist ein Beispiel, was John gerade schon gesagt hat. Aber was sind denn so Lebensmittel, die tatsächlich auch wirklich die Zähne angreifen?
Ja, das, was du gerade eben schon meintest, John, ist eigentlich das Wichtigste, was die Leute überhaupt erstmal checken müssen. Es gibt nämlich einen Säure-Basen-Haushalt. Einmal den, über den alle reden, der nämlich irgendwas mit dem Magen zu tun hat, vor allem im Magen-Darm-Trakt denken. Der hat aber nichts mit unserer Mundflora zu tun. Das heißt, die Säure, die ich im Mund habe, die vielleicht super geil ist allgemein für meine Gesundheit, heißt ja nicht, dass sie für meine Zähne das Highlight wäre. Und ob Säure nun entsteht, weil ich da eine Form von Säure über die Limonade, über Zitrusfrüchte, was auch immer da reinbringe, ist eigentlich fast egal. Oder ob ich dann weil ich was Süßes gegessen habe, daraus Säure entsteht und die meinen Zahn kaputt macht, ist letztendlich Jacke wie Hose. Und das muss man halt wirklich verstehen, dass gesunde Lebensmittel nicht automatisch bedeuten, für die Zähne wäre es ein Highlight. Und ob das jetzt nur die Zitrusfrüchte sind, der Softdrink oder mein Endgegner hier, so der Multivitaminsaft, du kennst diese Dinge, oder auch der Wein, es ist am Ende des Tages egal was, was dafür sorgt, alles andere bräuchtest du eher. Also was in Richtung, nehmen wir mal sowas wie Gurke, den Brokkoli, die Mandeln, der Fenchel, was auch immer. Alles, was basisch ist, aber auch schon im Mund basisch ist quasi. Das kannst du dir so darunter vorstellen.
Ich erinnere mich noch an die Kindheit, wenn ich da mal Süßigkeiten essen wollte. Meine Oma hat dann immer gesagt, Jung, lass es sein, Zucker, das gibt Karies. Ist es tatsächlich so, Tim, dass man sagen kann, Zucker ist der Hauptgrund für Karies?
Also Karies entsteht ja aus drei Teilbereichen. Einmal das Substrat, also hauptsächlich Zucker, dann die Zeit, die es einwirkt und die Bakterien. Und wenn alles drei zusammenkommt, dann entsteht Karies. Wenn ich mir sehr gut die Zähne putze und eine gute Mundhygiene habe, dann kann ich auch ab und an mal Zucker zu mir nehmen. Alles fair enough, ja? Alles gut. Und wenn ich eine sehr saubere Mundhygiene habe, die Bakterienlast reduziere, dann kann ich auch Zucker zu mir nehmen. Das ist nicht allein entscheidend. Aber alles drei zusammen führt zu Karies, definitiv.
Wir haben ja verschiedene Arten von Zucker, Alex. Ob das die Glukose ist, die Fructose in Obst oder Laktose. Würdest du da differenzieren, irgendwie welche Zuckerart besonders bedenklich ist?
Kannst du machen, brauchst du aber eigentlich nicht. Also wenn man ganz ehrlich, ob du die Saccharose nimmst, Glukose, Fructose, ja, ist ein bisschen weniger. Laktose noch ein bisschen weniger. Am Ende des Tages geht es hauptsächlich darum, hast du ja gerade eben schon perfekt erwähnt, wie lange klebt das da? So, und jeder kennt vielleicht noch früher aus der bunten Tüte den blauen Schlumpf, der hinten links am Zahn geklebt hat, sowas. So ein Klassiker. Und es geht ja letztendlich auch darum, es ist genauso dasselbe wie mit Honig. Ist auch eine tolle Idee. Wenn das aber da sonst wie lange klebt, hast du davon auch nichts. Also es ist so, als würdest du was für deinen CO2-Fußabdruck tun, steigst ins Flugzeug, hast aber so einen Ökoblock dabei. Also es bringt halt nichts, dann zu sagen, ich habe was anderes genommen. Ist letztendlich alles dasselbe. Machen wir uns nichts vor.
Okay. Was ich ganz cool finde bei euch, John und Tim, ihr sagt, also aufs Behandlungskonzept kommen wir gleich nochmal, aber ihr sagt ja auch, dass das Normale rund um die Zahnversorgung, Vorsorge, ja, ist wichtig, aber die Menschen legen auch immer mehr Wert auf Ästhetik. Also ich sag mal, die Damen, die haben so ihre Eigenarten, was sie sich vielleicht alles mal richten lassen, so im Laufe des Alters, muss ja auch jeder für sich entscheiden. Mir ist aufgefallen, dass wir Kerle auch so immer mehr Wert auf wirklich schöne, weiße Zähne legen. Man sieht das in den Social Media, Insta, TikTok, überall, wo auch Jungs mittlerweile sagen, boah, tolle weiße Zähne, ich habe die bleachen lassen. Aber ich frage mich immer, John, kann man das sagen, weiße Zähne gleich auch gesunde Zähne? Kann man das pauschal so sagen?
Ja, darüber könnte ich jetzt natürlich eine Stunde mit ihr sprechen, weil das ist ja etwas, was wir in der Praxis häufig hören. Ja, gibt ja immer das eine, man möchte also hübsch sein und auf der anderen Seite spielt dann natürlich auch Geld noch eine Rolle. Und dann kommen natürlich viele unterschiedliche Themenpunkte da rein. Also grundsätzlich kann man sagen, weiße Zähne sind nicht immer gleich gesunde Zähne. Wir sehen, glaube ich, genügend, das kannst du bestätigen, Tim, in der Praxis Patienten, die auch mal aus anderen Ländern kommen, wo dann Zahnersatz angefertigt wurde. Dieser Zahnersatz ist manchmal wirklich nicht gut und vor allem nicht gesundheitsförderlich. Da sind unten drunter Dinge entstanden, da fehlen Zähne, da wurden Wurzelkanalbehandlungen gemacht ohne Ende, weil einfach ja, schnell für wenig Geld gearbeitet wurde. Und das ist aus meiner Sicht mit Medizin überhaupt gar nicht vereinbar. Medizin muss immer auf einem Standard sein, wo es immer am allerersten um Gesundheit geht und auf der Grundlage muss dann gearbeitet werden, wenn das dann bedeutet, dass man, um zu diesem perfekten Lächeln zu kommen, zuerst mit Kieferorthopädie arbeitet, um die Zähne dahin zu stellen, wo sie hingehören und danach erst mit Verblendschalen, den sogenannten Veneers, arbeitet, damit man so wenig wie möglich vom Zahnschmerz schädigen kann. Dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Dann haben wir nämlich die Gesundheit so gut wie nicht beeinträchtigt und haben am Ende trotzdem dieses super coole Lächeln. Ich glaube, für uns, ich denke, Tim, das wirst du bestätigen, ist es immer total wichtig, dass es nicht so ist beim Patienten, dass man direkt sieht auf den ersten Blick, der kommt ja gerade vom Zahnarzt. Und ich glaube, das ist bei euch ja ganz genauso. Das heißt, auch wenn ihr euch noch nicht so viele Gedanken über Zähne macht wie wir, weil wir halt den ganzen Tag immer nur, wenn wir einen Patienten sehen, wir gucken sofort auf Zähne. Wenn wir mit Freunden agieren, wir gucken immer natürlich sofort auf Zähne. Das heißt, uns fällt das natürlich immer total auf. Aber das, was wir eigentlich schaffen müssen mit dem Patienten gemeinsam, ist, dass es nachher nicht so wirkt, dass der Patient gerade vom Zahnarzt kommt und trotzdem sein perfektes Lächeln hat. Und jedem fällt es auf. Deswegen ist dieses, was du eben gesagt hast, dass Männer auch immer mehr dazu tendieren, schöne Zähne haben zu wollen. Ja, weil der Impact von einem schönen Lächeln so unglaublich groß ist. Du kannst dir auch als Mann heutzutage Schönheits-OPs, wie du eben schon gesagt hast, die kommen halt immer mehr rein. Du kannst sehr viel machen lassen. Du kannst dir dein Facelift machen lassen, deine Lider machen lassen und so weiter. Aber das Gesicht verändert sich am allermeisten, wenn dein Lächeln sich verändert hat, aufgrund von Zahnstellungskorrekturen oder halt Veneers, womit man wirklich Zahnform und Farbe verändert hat. Auch ein Bleaching kann schon was bringen, klar, wenn du schon perfekte Zähne hast, ist das Bleaching halt am Ende das, was einfach schon diesen Kicker in der Farbe bringt. Und alles das bringt aber eine Natürlichkeit, wenn du es gut gemacht hast. Und wenn du es schlecht gemacht hast, dann sagt auch jeder, das ist aber nicht cool, dass du es so hast machen lassen. Und deswegen ist das für uns so ein richtig cooles Thema, glaube ich, wo man echt einen Mehrwert schaffen kann. Ist ziemlich fragil, dieses Thema. Also wir haben da sehr viel an Konzepten arbeiten müssen, auch mit unserem Labor, dass das überhaupt am Ende des Tages gut funktioniert. Aber macht halt auch eigentlich sehr, sehr viel Spaß mit den Patienten.
Ästhetik ist halt unfassbar individuell. Deswegen funktioniert es nie. Der Patient kommt, du fertigst was an und setzt es ihm ein. Das ist kein Prozess, der funktioniert. Sondern was wir machen, wir fertigen immer erst Prototypen an, wo wir den Patienten ein, zwei Wochen nach Hause gehen lassen, sich mit seinen besten Freunden, Frau, Mann unterhält, damit so die Individualität auch rauskommt. Und der Patient will, da noch die Ecke, da noch die Ecke verändert. Und an diesen Prototypen arbeiten wir so lang, bis der Patient happy ist, und dann setzen wir es erst in die hochwertige Keramik um.
Und dazu muss man natürlich aber auch sagen, uns interessiert nicht immer nur, dass der Patient happy ist, sondern wir müssen halt sehr viel mit Expertise rankommen, weil sonst verliert man sich in diesem Prozess und am Ende des Tages wird man nie fertig. Das heißt, wir haben da schon, ja, es ist schon fast ein künstlerischer Prozess, um dann am Ende des Tages, also von uns, wo wir dann ins Design gehen und sagen, passt das und das muss noch gemacht werden, was am Ende sehr viel Guidance auch von uns benötigt. Das heißt, wir lassen die nicht immer nur frei fliegen und dann verliert man sich, sondern da wissen wir, glaube ich, sehr gut, wo wir hinwollen.
Was halt unfassbar zugenommen hat, ich denke auch durch Social Media, ist dieser Wunsch nach ein bisschen Unnatürlichkeit. Das merke ich mehr und mehr bei meinen, vor allem Patientinnen, dass der Drang, dass es nicht natürlich aussieht, da ist. Und die wollen noch gerader, noch weißer, wenig Lichtdurchlässigkeit. Ja? Wir arbeiten ja mit Transparenzen, mit Lichtdurchlässigkeiten, damit diese hochwertige Keramik auch echt wirkt. Und das sind so Sachen, die wollen die dann irgendwann nicht mehr haben. Das hat, finde ich, massiv zugenommen.
Ich denke gerade an diesen Begriff des perfekten Zahnpasta-Lächelns, was man ja auch so aus der Fernsehwerbung, gerade so der 70er, 80er Jahre, erinnere ich mich da als Kind, also wenn da wirklich jemand breit grinsend vor der Kamera, schneeweiße Zähne, und dann wird ja auch oft mit Fluor geworben oder wurde geworben, eine Zahnpasta mit Fluorid besonders gut. Es gibt natürlich auch den Mythos, dass man sagt, also Fluorid ist jetzt nicht so toll, es ist giftig unter Umständen, man sollte doch lieber Naturzahnpasta nehmen. Und das ist so ein Mythos, den müssen wir auch mal klären.
Ja, du hast es in deiner Frage schon gesagt, du unterscheidest gerade Fluor und Fluorid. Okay. Und das ist schon der erste quasi Fehler. Fluor ist niemals in der Zahnpasta drin. Gibt es nicht.
Also nur Fluorid?
Fluorid. Wir reden über Fluorid und das ist überhaupt nicht schädlich, das ist nicht giftig und nur positiv für die Stärkung des Zahns. Und es gehört Fluorid in jede ordentliche Zahnpasta rein. Altersabhängig gibt es verschiedene Mengenangaben. Es fängt bei kleinen Kindern bei, korrigiere mich, 400 ppm an, also Parts per Million, und geht dann bei Erwachsenen so 1450 bis 1500 ppm hoch, und das ist auch ein existenzieller Bestandteil jeder Zahnpasta.
Ja, ein bisschen einschränkend muss man das schon sagen. Also wenn man das jetzt so hört, kann man natürlich da direkt wieder gegenschießen und sagen, ja klar, so ist es ja nicht. Geht immer darum, wie viel Menge wird angewendet, ist ja logisch. Das heißt, wenn ich die ganze Zahnpasta-Tube mir reinschiebe, dann habe ich natürlich ein Problem damit, ja, ist ja logisch. Und dann geht es natürlich auch aufs System, weil es systemisch wirkt. Wenn ich aber, und so wird es in der Regel ja auch von jedem von uns angewendet, maximal den Zahnpastakopf befülle mit Zahnpasta, man sagt, Erbsengröße sollte es eigentlich sein, dann hat man diese Effekte, die du gerade, Tim, alle gesagt hast, dann spielt es nämlich systemisch keine Rolle. Denn selbst wenn davon irgendetwas im Magen ankommt, über die Schleimhäute aufgenommen werden würde, hast du dadurch keinen Effekt. Wo verständlicherweise ein bisschen stärker heutzutage darauf geachtet wird, sind natürlich Fluorid-Tabletten, die genutzt werden können, die natürlich nur systemisch wirken. Das ist aus uns, aus zahnärztlicher Sicht, komplett zu hinterfragen, weil wir brauchen kein systemisch wirkendes Fluorid für irgendeine Zahnentstehung. Wir brauchen eigentlich nur von außen zugegebenes Fluorid, um den Zahnschmelz von außen mit Ionen anzureichern und dadurch zu stärken. Das ist eigentlich alles. Und wenn man das dann mit diesem Augenmaß nimmt, dann ist diese ganze Diskussion um Fluorid ehrlicherweise ein ziemlicher Hype und mal wieder ein Thema, wo man sagt, ah ja, da kann ich mich stundenlang drüber unterhalten und am Ende des Tages hat es null bessere Auswirkungen auf den Körper. Deswegen, wenn man das in Maßen anwendet, ist so wie du sagst, ist vollkommen unproblematisch.
Alex, wie sieht es da in Richtung Ernährung aus? Also kann man denn Fluorid über die Nahrung so schwer aufnehmen oder wie sieht es da aus? Man könnte jetzt auch sagen, Mensch, ich setze jetzt mal auf Nahrungsmittel, die auch Fluorid enthalten und tue gleichzeitig was für meine Zähne. Geht das?
Ja, eigentlich ist es genauso, wie ihr beide gerade eben angesprochen habt. Das wäre so ein typisches Reel von so Dinkeldörte, ne, die sich denkt, ich habe eine richtig gute Idee, ich regle das jetzt auf natürliche Art und Weise und jetzt suche ich mir Lebensmittel raus. Das sind dann die, die auch sagen, guck mal hier, ich habe den Tee und den trinke ich jetzt. Ja, du müsstest aber ungefähr 8 Liter davon saufen.
Okay.
Also dann kommst du annähernd in so eine Richtung, so knapp 8 bis 10 Liter pro Tag. Und dann müsstest du es wahrscheinlich noch eine Zeit lang im Mundraum behalten, also damit es überhaupt so ein bisschen wirkt. Also absolut utopisch wirst du nicht hinkriegen. Kannst du kein Lebensmittel finden, was Anja dich dahin bringt, was du in einer normalen Dosis deinem Körper zuführen könntest, dass davon irgendein Effekt hättest. Also funktioniert.
Aber Dinkeldörte hätte ich gerne mal im Podcast, Alex. Vielleicht kann ich auch 8 Liter Tee kochen, weil hier ist gerade so unfassbar warm und Tee soll ja auch helfen, weniger zu schwitzen. Aber lass uns mal auf das Thema Kaugummi kommen. Das finde ich auch hochspannend und ist so einer der Mythen, die sich wirklich ja seit Jahrzehnten durchzieht. Es gibt da tatsächlich auch Leute, die sagen, Kaugummi kauen ersetzt ein Stück weit die Zähne, das Zähneputzen. Gerade wenn man so unterwegs ist, dann werden noch spezielle Kaugummis beworben, die quasi Zahnpasta und Zahnbürste angeblich ersetzen können. Was ist da dran?
Also wir müssen bei Kaugummis sicherlich erstmal unterscheiden zuckerfreie Kaugummis und zuckerhaltige Kaugummis. Wenn ich zuckerhaltige Kaugummis nehme, dann bin ich genau im Thema von eben, ich habe Zucker und die Zeit. So ein Kaugummi, wie lange, ich kaue kein Kaugummi, aber wie lange hat man ein Kaugummi im Mund? Halbe Stunde, Stunde?
Ja, wird dann lecker, das wird dann so richtig, richtig schön, dass du denkst, Scheiße, was ist das denn hier?
Das ist halt wirklich doppelt schlecht für die Zähne. Bei zuckerfreien Kaugummis, die haben mit Mundhygiene so viel zu tun wie Mundspüllösung. Nämlich gar nichts. Da reinigst du nicht deine Zähne mit. Du hast keine mechanische Reinigung, schon gar nicht im Zahnzwischenraum. Das ist vielleicht ein gutes Mundgefühl und ein guter Mundgeruch.
Und du hast natürlich einen erhöhten Speichelfluss. Das kann in einigen Bereichen bei uns in der Zahnmedizin so sein, dass wir dann auch zu Kaugummis raten. Ja. Wenn du extreme Mundtrockenheit hast, auch teilweise nach Bestrahlungen, da hilft Kaugummi dann total gut, weil durch diese Kaubewegung unsere Speicheldrüsen quasi wie ausgewrungen werden und du bekommst halt einen Reiz für die Produktion des Speichels. Das heißt, da hat Kaugummi einen totalen Sinn, aber für die Reinigungsleistung null.
Dasselbe haben wir bei kleinen Speichelsteinen. Da empfehlen wir auch saure Getränke, Zitrone und Co. und viel Kaugummi kauen, damit die Speichelsteine sich ganz von alleine lösen. Das sind so Gründe, mal einen Kaugummi zu empfehlen. Aber sonst gibt es von uns keine Kaugummi-Empfehlung. Aber auch nichts dagegen. Mach's, wenn du das möchtest. Mhm.
Es gibt ja so diesen Zuckeraustauschstoff im Kaugummi ganz oft, Alex. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Xylit, genau. Und das heißt ja schon mal, dass der in der Ernährung so ein bisschen als Kariesprophylaxe wirkt.
Ja, der Gedanke ist halt dabei, unabhängig jetzt von dem Xylit, genau das, was ihr gerade schon gemeint hattet. Natürlich erhöhe ich meinen Speichelfluss. Verbessere ich dadurch meinen pH-Wert, wird das in Anführungsstrichen diese Remineralisierung positiv unterstützen. Natürlich die Frage, war es jetzt das Xylit da drin oder war es nur, weil ich auf was rumgekaut habe? Am Ende des Tages weiß man aber, wenn du es in gesunden Mengen nimmst, also so ein paar Gramm davon am Tag, das wären jetzt so 2-3 Kaugummis, wenn du jetzt kauen würdest, hättest du davon vielleicht einen positiv unterstützenden Effekt. Muss man aber halt dran denken, was man auch weiß durch viele Studien, Leute, die super viel Kaugummi kauen, entwickeln leider auch extrem viel Hunger. Also es gibt wirklich viele Menschen, die regelmäßig Kaugummi kauen, dass sie sagen, jetzt habe ich aber schon Bock, wieder was zu essen. Also nicht bei allen funktioniert das gut und für alles ist das eine super Alternative. Deshalb unterstützend, cool, wird die Zahnbürste aber bestimmt nicht ersetzen.
Zuckerersatzstoffe, ich glaube, da muss man aber schon einmal ein Wort drüber verlieren, weil die systemische Wirkung von Zuckerersatzstoffen, die sehen wir jetzt nicht nur rein als positiv an. Ne?
Also vor allen Dingen Xylitol sind ja jetzt auch in der letzten Vergangenheit wirklich ein paar Studien bei rausgekommen, wo ich ehrlich sagen muss, ich würde es meinem Kind nicht geben, sage ich ganz ehrlich. Das wurde früher wirklich immer damit beworben und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich als Zuckervermeidungsstoff wurde das ja quasi proklamiert und Eltern sind offensiv daran gegangen und haben gesagt, das kaufe ich, weil das hilft gegen Karies. Und da muss ich ehrlich sagen, was die neuesten Studien da zeigen, ist so, dass ich sagen würde, warum? Hört auf damit, das muss einfach gar nicht in den Körper rein und es ist sowieso ein chemisches Produkt, was dort gebaut wurde, quasi mit einem vermeintlichen Bedarf. Ich glaube, das ist sehr industriell getrieben, deswegen. Mhm. Also wir sind da kritisch.
Jetzt haben wir gerade schon über die extrem weißen Zähne gesprochen, jetzt müssen wir auch mal über gelbe Zähne sprechen. Das findet, glaube ich, keiner jetzt irgendwie so sexy, aber natürlich gibt es ja gewisse Einflüsse, die eben dazu führen, dass Zähne eher so gelblich aussehen. Welche Faktoren sind das so? Also normalerweise kommt man ja, man kommt auf die Welt, hat erstmal schöne weiße Milchzähne und irgendwann ist es die mangelnde Hygiene. Wie kann sowas kommen?
Das höre ich auch ja sehr, sehr häufig, Tim, du genauso. Gelbe Zähne gleich Ernährungsgewohnheiten, das sehen wir gänzlich, dass es nicht so ist. Das wird zwar immer noch von Zahnärzten auch proklamiert, trink nicht so viel Kaffee, trink nicht so viel Rotwein, Curry hat natürlich einen Einfluss. Das ist aber alles außen auf dem Zahnschmelz aufgelagert. Und wie? Also man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Zahnschmelz ist 97% anorganisches Material. Das heißt, es gibt keine großartige Grobporigkeit eines Zahnschmelzes, wenn ich fluoridhaltige Zahnpasta benutzt habe und diese Poren, die da sind, verschlossen habe. Wo soll denn jetzt diese ganze von außen einwirkende Rauchen, Rotwein und so weiter überhaupt den Zahn aufdunkeln? Das passiert sehr, sehr, sehr geringschätzig, würde ich sagen. Das, woher es am meisten kommt, ist eine Veranlagungssache. Mein Zahnschmelz zum Beispiel auch dunkelt von innen heraus nach. Und woher kommt das? Unten in den Zahn gehen Gefäße hinein, sowohl der Nerv als auch Gefäße. Also das heißt Arterie und Vene. Und da ist natürlich unser roter Blutfarbstoff mit drin. Und der wäscht sich etwas aus ins Zahnbein. Und dadurch haben wir nachdunkelnden Zahn über die gesamte Zeit. Und das ist bei dem einen Patienten mehr und das ist bei dem anderen Patienten weniger. Und deswegen gibt es auch Menschen, die haben so ganz natürlich total helle Zähne. Und es gibt welche, bei denen ist selbst nach einem Bleaching irgendwann mal wieder ein bisschen eine dunklere Nuance zu erkennen. Aber das hat sehr wenig damit zu tun, ob ich rauche oder wie gesagt, wie ich mich ernähre, sondern vielmehr von der Veranlagung. Und Bleaching hilft da total schön, genau diese Farbbestandteile im Zahn zu zerstören und dadurch auch wieder einen helleren Zahn zu bekommen, auf ganz schöne, natürliche Art und Weise. Denn dein Zahn wird niemals unnatürlich hell aussehen, wenn du gebleached hast.
Das ist auch der Grund, warum du zum Beispiel regelmäßiger dein Bleaching machst. Wie oft machst du das? Einmal im Jahr?
Ich mache es jetzt am Mittwoch wieder, ganz genau. Ja. Also ich mache es so einmal in zwei Jahren.
Mein Bleaching ist das letzte Mal vor 10 Jahren gelaufen. Seitdem habe ich keine Zähne mehr gebleached. Ich habe da ein oder andere Vinier drauf, damit es schön gerade und hell ist. Aber ich bleach mir nicht die Zähne. Brauche ich gar nicht, weil sie überhaupt nicht nachdunkeln. Und Kaffee, mein Kaffeekonsum ist so groß. Also da mache ich mir, das hat damit nichts zu tun.
Ja, ein ganz kurzer Abschwenker noch. Bleaching ist nicht gleich Bleaching. Das muss auch noch mal ganz kurz nur wenigstens angerissen werden. Es gibt Bleaching-Center heutzutage. Das heißt, sie haben gar keine zahnärztliche Zulassung. Da arbeitet auch kein Zahnarzt, sondern da kannst du einfach nur hingehen und lässt dir deine Zähne für 99 € bleachen. Das hat nicht die Qualität des Bleachings beim Zahnarztes. Und da geht es vor allen Dingen um die Inhaltsstoffe, womit ein Zahn aufgebleached wird. Wir dürfen da andere Konzentrationen nehmen als die in so einem Bleaching-Studio. Und beim Bleaching-Studio geht es häufig darum, dass man sich wie eine Kunststoffschicht auf die Zähne aufmalen lässt. Und damit bleibt der Zahn dann etwas heller im Eindruck. Das verschwindet aber in der Regel nach 2-3 Wochen wieder, wenn der Patient seine Zähne gebürstet hat. Dann ist das Zeug nämlich wieder runter. Das heißt, muss man sich mal überlegen, ob man Bleaching haben will, was wie gesagt 2 bis 5 Jahre richtig gut hält. Und man sagt, boah, ich sehe einen totalen Effekt, weil ich von innen heraus den Zahn aufgehellt habe. Das geht nur beim Zahnarzt. Oder ob ich mir was von außen drauf schmieren lasse. Und das ist halt meistens in so einem Bleaching-Studium, das mal so ein bisschen zu kategorisieren.
Was wir auch eher kritisch sehen, ist dieses sogenannte Home-Bleaching. Also du kriegst vom Zahnarzt eine Schiene mit, nimmst dir die Mittelchen mit nach Hause und packst das zu Hause selbstständig in diese Folie und trägst es über Nacht. Das führt häufig dazu, dass das Zahnfleisch angegriffen ist. Wir sehen da teilweise Verätzungen, Zahnfleischrückgänge, die uns überhaupt nicht gefallen und die einfach nur an der fehlenden Professionalität zu Hause liegen. Wir machen das professionell mit speziell dafür ausgebildeten Kräften unter unserer Anleitung und unter unserer Kontrolle. Und dann ist die Qualität sowohl für das Zahnfleisch als auch für den Zahn um ein Vielfaches besser.
Ja, und ich trinke auch nicht dieses H2O2, was da drin ist. Ne? Also ich meine, das wird ja im Speicher ausgewaschen, das schlucke ich alles runter. Das ist natürlich im Bleaching, wenn man das hier bei uns in der Praxis macht, natürlich nicht so.
Und wie natürlich das aussieht, das können natürlich jetzt alle Hörer des Podcasts und auch alle, die YouTube gucken, sehen, ne? Weil da sieht man euch ja auch jetzt. Könnt ihr gleich mal richtig schön in die Kamera lächeln. Oder natürlich, wir machen das mal ein paar schönen Insta-Stories, dass man das mal sieht. Alex ist ja dafür bekannt, dass er immer so geniale Lifehacks hat. Und ich habe jetzt gerade so gedacht, gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, das so ein bisschen zu unterstützen? Also, dass man vielleicht, kann man nicht auf irgendwelchen Wurzeln rumkauen, so hin und wieder mal, dass die Zähne wieder richtig schön weiß werden oder so? Oder kann man das ernährungsmäßig in irgendeiner Form unterstützen, das, was John und Tim gerade erzählt haben?
Ja, wenn man mal sieht, was in anderen Kulturen gut funktioniert, die nicht so eine herausragend optimale Zahnversorgung haben, sieht man, dass sie allein aufgrund ihres Ernährungsverhaltens dann natürlich riesengroße Vorteile haben. Wenn du jetzt hat keinen riesen Einfluss, aber zumindest unterstützend. Jetzt an rohes Gemüse denkst, an rohes Obst, Äpfel, Karotten, Sellerie, was weiß ich, fördern die natürlich den Speichelfluss und du hast so ein bisschen, korrigiert mich falls nicht, so einen minimalen mechanischen Abrieb vielleicht, der es so ein bisschen unterstützen könnte. Jetzt nicht riesig und natürlich ist es vielleicht auch ganz gut, danach mal mit Wasser, Schluck Wasser hinterher zu trinken, wenn ich vielleicht den Kaffee getrunken habe. Aber es ist halt, wie gesagt, ein unterstützender Effekt, der vielleicht ganz gut ist, Aber klar, wie viele Leute gibt es, die sich vielleicht top herausragend ernähren und trotzdem zu euch kommen und sagen, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und andere jeden Tag da, ne, Mr. Kaffeetante, ein Liter Kaffee saufen und haben gar kein Problem. Also deshalb ist das schon ein sehr individueller Aspekt.
Ich bin in einer Zahntechnikerfamilie groß geworden. Von da habe ich auch immer viel Wert auf meine Zähne gelegt, da hat der Papa drauf geachtet. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was ich so ein bisschen grenzwertig finde. Zungenschaben. Ich habe schon zum Alex gesagt, Zungenschaben, ich bin da genauso kitzlig wie unter den Füßen. Ich kann das nicht. Ich kann mir nicht die Zunge schaben. Das ist ein Horrorgefühl, finde ich. Aber ja, viele, die schwören halt echt drauf. Ne? Was würdet ihr beiden sagen? Ist das übertriebene Esoterik oder so eine sinnvolle Routine auch für den Mund?
Also für denjenigen, der Probleme mit seinem Bakterien- und Pilzhaushalt im Mund hat, ist das ein gutes Mittel, um einfach mehr Mundhygiene zu betreiben. Für Menschen, die ein ausgewogenes Pilz- und Bakterienmilieu im Mund haben, wie uns beide.
Ach, natürlich.
Wie oft schabst du dir die Zunge? Nie. Ich mir auch nie. Ich habe aber auch keine Probleme mit meiner Mundschleimhaut. Wenn du das aber hast und halt deine weißen Ablagerungen im Mundbereich hast, Mundgeruch hast, kriegst du durch diese Mundschaber, Zungenschaber natürlich ein sauberes Milieu hin.
Absolut. Und es ist natürlich auch viel hygienischer. Also ich meine, man muss ja immer sich auch überlegen, man küsst damit ja meistens auch noch andere Menschen. Da ist natürlich dieser Bakterienfilm, der teilweise auf den Zungen ist. Wenn wir das sehen, Tim, korrigier mich, ja. Ekelhaft. Muss man ja auch einfach mal ehrlich sagen, ja. Also das ist wirklich so, als hättest du dich wochenlang nicht gewaschen und dann siehst du da so eine belegte Zunge, die hat wirklich alle Farben dieser Welt. Da muss man einfach ehrlich sagen, natürlich bringt da das Zungenschaben absolut Verbesserungen. Und ich denke, da wirst du auch gleich nochmal drauf eingehen. Natürlich kannst du das Zungenschaben, weil das ist einfach nur ein mechanischer Abrieb. Genauso wie Zähneputzen. Auch mit Ernährung natürlich fördern, weil wenn du da die richtigen Dinge isst, dann geht natürlich ganz automatisch auch über die Zunge ein Abrieb drüber und du hast natürlich auch diesen Effekt. Das, was halt ganz wichtig auch ist, ist der Speichelfluss, das heißt wirklich, es muss Wasser getrunken werden. Wenn du natürlich nur die Cola reinballerst und Kaffee und Co., dann bleibt das natürlich alles da hängen, das muss einem klar sein. Ja? Das ist wie eine Wiese, die Zunge, und da bleibt alles dran hängen, was du dir da oben reinschiebst. Und wenn du natürlich wirklich da nur Unsinn machst, dann bleibt das in der Zunge und dann ist der Zungenschaber genau das Richtige. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder von uns Zungenschaben muss, um nochmal seine Gesundheit zu fördern.
Okay. Mir ist gerade so ein bisschen schlecht, glaube ich. Also vorm nächsten Candlelight-Dinner da nicht nur die Kerzen einpacken, sondern bitte auch den Zungenschaber, damit man nicht so aus dem Hals riecht.
Naja, was wir gesehen haben in den letzten Jahren.
Ich glaube euch das. Das sind ja Einblicke, die kriegen wir. Erzähl ruhig mehr, Tim.
Das ist zum Glück jetzt wieder vorbei. Was wir ganz erschreckend gesehen haben, als wir eine Zeit lang FFP2-Masken die ganze Zeit tragen mussten und die ganzen Leute ständig diese Maske aus der Tasche gezogen haben und immer die gleiche Maske getragen haben. Da haben sich Pilze abgelagert, noch und nöcher. Und wir hatten hier einen Anstieg von bestimmt 500% an Pilzerkrankungen. Und wir haben hier jeden mit Pilzmitteln nach Hause geschickt, weil diese Pilze sich in diesen Masken gesammelt haben. Und wir hatten hier noch und nöcher Patienten unter Prothesen, Leute ohne Prothesen, wo sich dieses ganze Pilz-Bakterien-Milieu, was ich ja im ganzen Körper eigentlich in einer ganz natürlichen Form habe, im Magen-Darm-Trakt, aus den Bogen geglättet hat. Und dann hatten wir diese ganzen Pilze im Mund. Das war keine schöne Zeit, muss ich sagen.
Das glaube ich. Ja, ihr merkt schon heute, wir haben wirklich tolle Themen am Start hier. Ich habe auch noch drei spannende Fragen und das ist wirklich sehr bereichernd, auch mal so Einblicke zu kriegen direkt in der Zahnarztpraxis. Darum finde ich das großartig, mal hin und wieder so einen Ausflug zu machen, Alex. Außer dass Dinkeldörte noch nicht bei uns sitzt hier, beim nächsten Mal dann. Ne? Ich komme darauf zurück, ja. Aber jetzt mal auf das Thema Zahnreinigung. Ich mache es zum Beispiel so, ich gehe zweimal im Jahr zu einer professionellen Zahnreinigung. Würdet ihr sagen, das reicht grundsätzlich aus oder wird auch einmal im Jahr oder ist es wirklich sehr individuell?
Also, Zahnreinigung, Frequenz ist auch ein total individuelles Thema. Also jeder muss das auch mit natürlich für sich selber bestimmen und unsere Herangehensweise ist ganz klar. Es geht nicht mehr nur um Reinigung. Das war früher richtig in der Regel so, Patienten kommen noch aus der Zeit, wo über die Krankenkasse immer gesagt wurde, ja, wir entfernen mal den Zahnstein. Zahnstein entfernen hat nichts mit einer Zahnreinigung zu tun. Es geht bei dem, was wir bei uns in der Praxis anbieten und auch das, was aus meiner Sicht heutzutage notwendig ist, ich glaube, das sieht der Tim genauso, geht es um ein Pellikelmanagement. Das bedeutet, wir haben ein Zahnpellikel, wir haben das, was wir jetzt schon mehrfach heute besprochen haben, diese Bakterien in der Mundhülle und die müssen ausgeglichen sein, nämlich auf der gesunden Seite müssen die liegen. Und wir haben 350 verschiedene Bakterienstämme, Millionen von Bakterien, die bei uns in der Mundhülle sind, davon gibt es ungefähr 20 bis 30, die pathologisieren können. Und wenn ich aber einen ausgeglichenen Bakterienfilm in der Mundhülle habe, die auf der gesunden Seite liegen, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn du einmal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung gehst. Frage ist aber, reicht dir das? Oder bekommst du im Vorhinein schon wieder das Zahnfleischbluten, den blöden Mundgeruch? Und dann bist du nämlich immer an der Kippe, dass die gesunden Bakterien zu den bösen Bakterien quasi in ein Ungleichgewicht oder in ein Gleichgewicht kommen, das auch auf der Seite der bösen Bakterien liegen könnte. Ich gehe persönlich ungefähr 4-mal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Dann sagen immer alle, ja, du sitzt ja auch an der Quelle. Ja klar, sitze ich. Aber ich weiß, dass wenn ich mit meiner Zahnseite zwischen meine Zähne gehe, nach ungefähr 3 bis 4 Monaten es wieder anfängt zu bluten. Und ich mehr diese Mundschleimhautentzündungen bekomme, die jeder von uns mal hat, weil es ganz normal ist. Der Mundraum ist ein Werkzeug. Wir verletzen unseren Mundraum. Wenn sie ja Bakterienmilieus sind, in der Mundhöhle nicht gesund sind, dann infizieren sich auch diese Milieus mal. Und deswegen gehe ich 4-mal im Jahr. Aber das muss ich dir natürlich nicht empfehlen. Und ich sage auch nicht, du musst das machen. Ich sage nur, fühl da doch bitte selber für dich genau rein. Unsere Standardempfehlung ist mindestens 2-mal im Jahr. Für denjenigen, der nicht vorerkrankt ist, bei demjenigen, der vorerkrankt ist, ist es immer 4-mal im Jahr. Vollkommen klar, weil da dürfen wir nicht zulassen, dass die Bakterien abrutschen, sich wieder auf der Zahnoberfläche festsetzen, sogar unterhalb der Schleimhäute. Aber es ist ein total individuelles Thema und man muss natürlich auch, das hatten wir eben auch schon besprochen, wissen, jede Zahnreinigung, also jedes Pellicle-Management führt dazu, dass wir wieder einen auffrischenden, aufhellenden Effekt haben, weil natürlich mit der normalen Zahnbürste oder auch was die Ernährung angeht, kriege ich nicht immer alle Farbstoffe runter, die natürlich von außen etwas aufdunkeln könnten. Mit der Zahnreinigung ist immer noch mal ein auffrischender Effekt. Man sieht das und auch in der Gesundheit der Schleimhäute sieht man das. Das heißt, es ist immer für den Gegenüber auch noch mal so ein Zeichen, boah, der ist aber richtig gesund.
Mhm. Wir haben eine sehr fleißige Community bei Gesund gefragt, kriegen immer auch wieder Fragen gestellt von Hörerinnen und Hörern, die gezielt natürlich den Alex auch fragen zu Ernährungsthemen, die uns aber auch immer so ein, ja, mal so eine Anregung geben. Macht doch mal eine Folge darüber. Und kürzlich gab es mal eine Nachricht auf Instagram, wo uns eine Hörerin gefragt hat, was hat es eigentlich mit dem Ölziehen auf sich. Also gerade auch so, was ja manchmal so in Social Media so als Munddetox bezeichnet wird. Wie schätzt ihr das ein?
Also in Ölen und anderen pflanzlichen Mitteln wie grünen Tee und Co. sind Antioxidantien. Wenn ich diese Mittel, ob das jetzt Öl ist, grüner Tee funktioniert extrem gut, durch im Mundraum behalte und durch meine Zahnzwischenräume ziehe und ich da antibakterielle Wirkungen habe, dann ist das gut für meine Mundhygiene.
Die Frage ist nur, die man sich halt auch stellen muss, also diese Internet-Instagram-Hypes, ja. Ich verstehe das immer nicht. Es wird dann immer als der heilige Gral beschrieben. Das ist das Thema, was am Ende des Tages dich glücklich und gesund macht und alle deine Probleme löst.
Es ersetzt das, nicht Zähneputzen.
Eben, und das muss man halt wirklich ganz klar auch differenzieren. Kein Mensch auf der Welt braucht Ölziehen. Du kannst Öl ziehen, wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade in einer Parodontitis befindlich und ich möchte jetzt hier wirklich mal meine Gesundheit abboostern. Das heißt aber nicht, dass es essentieller Bestandteil deines Lebens werden muss, dich den ganzen Tag oder beziehungsweise jeden Tag 10 Minuten mit Öl ziehen zu beschäftigen. Und das muss man, deswegen bin ich da ein bisschen gegen diese Hypes. Das ist wirklich nicht schwarz und weiß, sondern es ist ein totales, eine Möglichkeit, dich zu verbessern, so als würdest du zum Sport gehen. Ja klar. Geh doch bitte zum Sport auch ab und zu mal. Das heißt, du kannst natürlich auch mal Öl ziehen, wenn du meinst, du brauchst das gerade, aber das ist nichts, was du jetzt unbedingt brauchst. Das ist nicht bei Sport übrigens anders.
Dann gibt's ja die Leute, die trotzdem sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, Alex, Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, wenn Öl, welches dann schon? Gibt's da, sollte man da differenzieren?
Immer rein damit. Also du kannst jetzt hauptsächlich, was die Idee dabei ist, sind halt eher kaltgepresste Öle mit dieser antibakteriellen Wirkung. Das heißt, es wird halt ganz viel so ein Sesamöl empfohlen, was so aus dem Ayurveda kommt, ein Kokosöl wegen dieser Laurinsäure. Ende des Tages musst du es leider relativ lange machen. Also das weiß man halt. Du musst halt da nicht da 1 Minute ausgespuckt. Das muss halt schon so 10 Minuten sein. Das heißt, du hast halt echt einen Auftrag. Dann kommst du aber langsam in die Richtung, dass es auch wirklich einen Effekt hat. Aber für denjenigen, der vielleicht sagt, ey, ich habe keine Lust auf das Künstliche aus dem Labor, die Mundspülung, und ich will eine andere Alternative probieren, so what? Wenn er A, genügend Zeit hat, B, Bock hat, es auszuprobieren und dann vielleicht noch 10 Effekt davon hat, dann gerne. Aber eigentlich kannst du nahezu jedes Öl dafür nehmen. Also.
Übrigens, dieses ganze Thema Mundspüllösung wird bei uns in der Praxis nie empfohlen. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ölziehen hat seine Relevanz. Eine Mundspüllösung gibt es keine einzige wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass das uns irgendwie weiterbringt. Wenn deine Mundhygiene im Vorhinein, das heißt, das Zähnebürsten nicht vernünftig gewesen ist und auch deine Interdentalraumpflege nicht vernünftig gewesen ist, kannst du viel Mundspüllösung verwenden, wie du willst, das bringt rein gar nichts. Häufig, früher waren da noch Alkohole drin, das hat sogar zu Mundbodenkarzinomen, konnte das führen, wenn man das zu lange im Mundraum belassen hat, das wissen wir ja, das ist nachgewiesen, dass Alkohol da sehr schädlich ist. Heutzutage wird es dann natürlich wieder ersetzt durch irgendwelche künstlichen Stoffe. Wir raten das keinem von unseren Patienten. Da sagen wir immer nur, wenn das für dein Wohlbefinden beiträgt, dann mach's doch gerne. Also schädlich ist es natürlich auch nicht, das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber es gibt auch niemanden, wo man sagen muss, super, jetzt machen wir das Upselling auch noch und kauf dir irgendwie 25 verschiedene Produkte. Und das ist, was ich eben meinte. Man muss das Ganze immer mit ein bisschen Augenmaß sehen. Ich finde, manchmal wird die Zahnmedizin auch überrepräsentiert. Zahnmedizin ist ein Thema, was ich immer sage oder was wir immer sagen ist, wir wollen den Patienten so selten wie möglich in der Praxis haben, weil wir so gut wie möglich gearbeitet haben. Das heißt, wenn der Patient dann 2 bis 4 Mal im Jahr zu uns kommt, dann muss das alles gewesen sein, dann muss er aber auch für immer gesund bleiben. Das heißt, es ist ja wie beim Auto, da gehe ich irgendwie zur Wartung, zur Inspektion und dann ist das Thema aber auch in der Regel gut. Und so muss es auch beim Zahnarzt sein. Wir haben hier Patienten, die waren 30 Stunden in den letzten 2 Jahren auf Behandlungsstunden. Das ist einfach zu viel. Das ist viel, viel zu viel Zeit für einen Zahnarzt. Und genauso ist auch das tägliche Zähnebürsten ein Prozedere, das kostet dich in deinem Leben zwischen 4 und 10 Minuten am Tag.
Es gibt bei uns im Podcast Gesund gefragt eine Rubrik, die heißt die 5 Tipps für deine Gesundheit. Wird sich wirklich kurz und knapp auf den Punkt, was man sich nochmal so schön einprägen kann, was so das Wichtige oder für euch das Wichtigste ist in Sachen Zahngesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Mein Tipp Nummer 1, weil wenn wir das befolgen, dann kann gar keine Karies entstehen, keine Parodontitis, ist Zucker vermeiden.
Mein Tipp ist häusliche Mundhygiene, vor allem Zahnzwischenraumreinigung. Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen, das ist existenziell und schaffe ich mit der normalen Zahnbürste nicht.
Ich würde auf jeden Fall erstmal mit meinem Dinkel-Dirty-Tipp anfangen. Bitte fluoridhaltige Zahnpasta verwenden. Es ist ein Irrglaube, dass ich das über die Ernährung hinkriegen würde.
Das, was wir immer mehr sehen, sind durch den sozialen Stress in der Gesellschaft, dass dort sehr viel geknirscht und gepresst wird. Mein Tipp ist, achtet bitte darauf, wenn ihr morgens aufwacht. Habt ihr Spannung auf dem Kiefer? Fühlt ihr euch grundsätzlich verspannt? Eure Schlafqualität leidet? Geht bitte zum Zahnarzt und redet über das Thema kraniomandibuläre Dysfunktion. Das macht die Zähne kaputt, reduziert die Zahnhartsubstanz und führt zu extremen Problemen, je älter ihr werdet.
Und der 5. Tipp sollte eigentlich die Qualität meines Zahnersatzes, meiner Füllung sein. Amalgam, Zementfüllung, Plastikfüllung, das ist nicht das, was wir in unserem Mund haben wollen. Keramik gehört da rein, meinetwegen auch noch Gold, aber das ist die Qualität vom Zahntechniker gefertigt. Das gehört in den Mund und nichts anderes.
Also ich muss sagen, es war einer der angenehmsten Zahnarztbesuche, die ich so in meinem Leben hatte. Dann direkt noch mit 2 Ärzten, mit John Jennison und Tim Graf bei die Zähne in Neuss. Es war wirklich ein spannender Einblick. Einmal vor allen Dingen, ich finde die Philosophie sehr schön, die dahinter steckt, den Patienten so wenig wie möglich auf dem Stuhl zu sehen, weil eigentlich alles direkt passen soll. Für alle, die uns hier zuhören oder natürlich auch zusehen, wir werden auf Instagram, auf unserem Podcast Gesund gefragt und auch bei euch die Zähne natürlich nochmal so ein paar schöne Video-Stories von unserer Aufzeichnung bereitstellen und auch den Kontakt zu euch, weil ich könnte mir vorstellen, ganz viele Leute haben jetzt ganz viele Fragen und die können euch ja dann ganz easy peasy bei Instagram schreiben, oder?
Das wäre bombastisch. Instagram ist immer super gut.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen noch eine schöne Zeit. Achtet auf die Zahnhygiene und bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.